Der Herr ist auferstanden. Ah, Halleluja, ja. Ostern ist erst eine Woche her. Weiß nicht, ob das bei euch sich so anfühlt oder länger. Ostern ist kein Fest, was man feiern und dann einfach abhaken kann. So, das war's. Und jetzt ist erst wieder in einem Jahr. Im Kirchenjahr, in dieser alten Ordnung, geht da die sogenannte österliche Freudenzeit bis Ex Audi, das ist der Sonntag nach Himmelfahrt. Deshalb bleibt auch die liturgische Farbe weiß. Das ist also die Farbe von Christus, dem Licht, weil wir in dieser Zeit von Ostern herkommen. Aber das sind auch nicht nur diese 6 Wochen. Der Herr ist auferstanden, das soll unser Lebensatem sein als Christen. So, man denkt, man sortiert so, dann ist halt Ostern, da geht es um Auferstehung, dann ist Pfingsten, dann geht es um Heiligen Geist, dann ist wieder irgendwas anderes. Nein, das soll sich durchziehen, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt, dass er heute lebt. Und das ist auch der Grund, warum die ersten Christen den Feiertag verlegt haben. Das waren ja Juden, das war ein revolutionärer Schritt, dass man vom Samstag, also vom Sabbat, auf den Sonntag gegangen ist. Da geht so dieses Gerücht um, dass irgendwann Kaiser Konstantin das per Dekret gemacht hat. Das hätte er so gar nicht durchsetzen können. Er hat es dann zum gesetzlichen Feiertag gemacht. Aber die Christen haben verstanden, das ist das Entscheidende. Dieser Tag, an dem Jesus auferstanden ist. Der erste Tag der Woche, das ist der Auferstehungstag. Die Woche geht ja eigentlich mit dem Sonntag los. Und da feiern wir jede Woche ein kleines Osterfest. Und das ist übrigens auch kein Zufall. Also in der alten Sabbatordnung, da sind 6 Tage Arbeit. Und dann folgt die Sabbatruhe. Also erst kommen die Werke und dann kommt der Ruhetag. In der neuen Ordnung mit Jesus kommt erst der Ruhetag. Es kommt erst das, was Jesus getan hat. Und daraus kommen dann unsere Werktage. Dann stellt er uns auch an die Arbeit mit seiner Auferstehungskraft. Also, wir feiern Ostern, wir feiern weiter, werden damit nicht aufhören. Und im Kern haben wir letzten Sonntag gesagt, geht es um Anbetung. Jesus ist auferstanden, er begegnet seinen Jüngern. Und die Reaktion der Jünger ist, sie fallen nieder vor ihm, sie beten ihn an. Und es geht darum, dass wir ihn, den auferstandenen Gottessohn, in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit erkennen und anerkennen. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Kolosserbrief, den möchte ich mal wieder aufgreifen. Unsere letzte Kolosserpredigt ist schon ein bisschen her. Wir haben da eine Predigtreihe angefangen, die wir auch vorhaben, vor den Sommerferien zu beenden. Und in dieser letzten Predigt, wer sich vielleicht noch daran erinnert, da ging es darum, Paulus warnt die Gemeinde vor falschen Lehrern. Da hatten sich wohl Leute eingeschlichen in der Gemeinde, die irgendwelche falschen Lehren verbreitet haben. Und dann sagt er, als Teil seiner Warnung eigentlich, seid in ihm, in Christus, verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, nicht etwa so, wie die euch jetzt erzählen, und seid reichlich dankbar. Wir hatten gesehen, das ist eigentlich der beste Schutz vor Irrlehren. Es ist nicht unbedingt, dass man alle Bücher im Regal hat und ganz genau Bescheid weiß, sondern Dankbarkeit und Anbetung, dass wir mit dem Herzen nah an Christus sind. Und wir gehen heute weiter im Kolosserbrief und greifen diese Fäden auch auf. Und Paulus stellt uns Christus als den Auferstandenen vor Augen. Und er sagt, Christus ist alles. Christus ist alles, was wir brauchen. Und ich möchte mit euch einen etwas längeren Text anschauen. Kolosserbrief, wir sind Kapitel 2 und ab Vers 8 bis Ende des Kapitels. Kolosser 2, 8 bis 23. Da schreibt der Apostel, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. So, lasst uns nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertags, Neumonds oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen, leibhaftig aber ist es in Christus. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat, und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das Haupt, an Christus, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Wenn ihr nun mit Christus, den Mächten der Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Herr, rede du zu uns durch dein kostbares, heiliges Wort. Amen. Also, Jesus Christus ist alles, alles, was wir brauchen. Und Paulus legt hier los mit einer Warnung. Es gab falsche Lehren, falsche, ja, irrlehrerische Strömungen in der Gemeinde in Kolossä offensichtlich. Und wir können so ein bisschen diagnostizieren, was da wohl los war. Da gab es Gesetzlichkeit in der Gemeinde. Jemand schon mal mit Gesetzlichkeit zu tun gehabt? Also der Glaube, dass ich mir, Gesetzlichkeit heißt nicht, Gott hat bestimmte Maßstäbe und er sagt uns, was sein Wille ist und er wünscht sich Gehorsam. Das ist nicht Gesetzlichkeit, das ist biblischer Gehorsam. Gesetzlichkeit heißt, ich glaube, dass ich mir meine Stellung vor Gott erarbeiten kann, dadurch, dass ich irgendwelche Gesetze und Regeln einhalte, die ich mir dann auch noch möglicherweise selbst erdacht habe oder die von Menschen kommen, wie es hier heißt, gegründet auf die Lehre von Menschen in Vers 8 und Vers 22, es sind Gebote und Lehren nicht von Gott, sondern von Menschen. Also Gesetzlichkeit war ein Problem. Dann gab es eine falsche Geistlichkeit, eine falsche Frömmigkeit, eine falsche Demut, sagt Paulus in Vers 23, da ist selbsterwählte Frömmigkeit und Demut. Und in Vers 18, der sich gefällt in falscher Demut, das ist ja schon Widerspruch in sich selbst. Ne? Er sagt dem Motto, in Sachen Demut macht mir keiner was vor, da bin ich der Größte. Da sind Leute, die möglicherweise den ganzen Tag beten, die viel fasten, die sehr hingegeben leben. Und es kann sein, dass Menschen so leben, es kann sein, dass du so lebst und trotzdem, dass sie auf dem falschen Dampfer sind. Dass sie nicht Gottes Ehre suchen, sondern die eigene. Und Jesus spricht sehr scharfe Warnungen aus. Er ruft zur Hingabe, er ruft zum Gebet. Er sagt auch, ja, wenn der Bräutigam von ihnen genommen ist, dann werden sie fasten. Aber er warnt vor dieser falschen Frömmigkeit. Lest die Bergpredigt. Ja, weh denen, die sich an die Straßenecken stellen, damit sie gesehen werden von den Menschen. Das Problem ist, von außen kann das ganz ähnlich aussehen. Von außen ist das manchmal schwer zu durchschauen. Du siehst den Menschen nicht ins Herz. Es gibt natürlich Leute, die damit prahlen, wie viel sie beten. Das ist dann relativ leicht. Aber also zu durchschauen, meine ich. Aber oft ist das ja viel subtiler. Also da, jemand sagt bei allem, was er gerade will, ich habe drüber gebetet und der Herr hat da das bestätigt und der Herr hat mir das gezeigt. Und das ist ein bisschen gefährlich, weil das so Totschlagargumente sind. Da kann ja keiner mehr was gegen sagen. Ja? Also ja, dann ist die Diskussion zu Ende. Wenn der Herr dir, du diskutierst über irgendwas, wie man jetzt mit dem Team weitermacht in der Gemeinde und einer sagt, also der Herr hat gerade zu mir gesprochen, wir sollen das und das machen. Das ist das Gespräch zu Ende. Und wir wollen auf Gott hören und wir wollen damit rechnen, dass er uns Dinge zeigt und dass er redet. Ja, aber wenn wir damit anfangen, eine Mauer um uns zu bauen, dann wird es heikel. Und ich habe mich in der Vergangenheit manchmal einschüchtern lassen von so geistlichen Größen, die ja, wo ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwie meine Geistlichkeit hier erstmal beweisen, bevor ich hier landen kann als Leiter. Und das ist tödlich und das zerstört auch jede Gemeinschaft. Also falsche Demut, falsche Geistlichkeit. Bitte jetzt nicht rumlaufen und alle möglichen Leute diagnostizieren, dass die da wahrscheinlich dran kranken. Da bist du wieder, kannst du wieder genauso selbstgerecht sein, wie die vermeintlich sind. Ja? Aber nehmt euch in Acht, sagt Paulus. Nicht jeder, der fromm redet, ist unbedingt ein guter Mensch, an dem man sich orientieren kann. Ein weiteres, was es hier gab, Verehrung der Engel. Ja, heute sehr populär. Die Mächte der Welt, es kann sein, dass da auch solche Engelmächte gemeint sind. Da hatten sich Leute auf irgendwelche Geistwesen eingelassen, vielleicht sie als Boten, als Mittler angerufen. Und es ist, ja, geh mal in eine Buchhandlung und schau unter Spiritualität oder so. Da gibt es eine Menge Verehrung der Engel, wo es oft sehr wenig um Jesus geht und sehr viel um irgendwelche Lichtwesen. Und die Bibel sagt, er selbst, Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Also da ist Vorsicht geboten. Aber es kann auch sein, das kann ja schon da anfangen, dass wir uns orientieren an Stars, an Heiligen. Ja, wir haben keine Heiligenverehrung, auch wenn wir uns nach dem alten Ansgar nennen, verehren wir ihn nicht. Wir rufen keine Heiligen an, aber manchmal können Christen sich an Menschen orientieren, an Leitern, an Predigern, an Künstlern, die irgendwo so einen, ja, so einen Heiligenstatus kriegen und der hat das gesagt und dann muss das stimmen. Und ja, davor warnt Paulus hier. Er warnt davor, dass wir unser Herz an Geschöpfe, ob das Engel oder Menschen sind, hängen und nicht an Christus. Er sendet auch Engel, aber Kontaktaufnahme mit Geistern, mit Verstorbenen, auf welchem Weg auch immer, lästert Gott und öffnet die Tür für dunkle Mächte. Also, das sind so ein paar Dinge, die da schief waren in dieser Gemeinde und die uns vielleicht heute auch beschäftigen können. In einer Multikulti-Umgebung, in einer multireligiösen Umgebung, in dieser Stadt Kolosse, in dieser Gemeinde. Und dem begegnet Paulus. Und jetzt ist es interessant zu schauen, wie er das macht. Und es ist erstmal interessant zu schauen, wie er es nicht macht. Er greift sich jetzt nicht jede dieser Irrlehren und durchleuchtet sie im Detail und widerlegt sie mit Bibelstellen und so weiter. Das könnte er ohne weiteres machen. Ja, das war dann erst da nicht vor der intellektuellen Auseinandersetzung geflüchtet. Aber er geht auf diese Lehren gar nicht weiter ein. Ich glaube, dass Apologetik ihren Platz hat. Apologetik, da geht es um Verteidigung. Petrus sagt im ersten Petrusbrief, seid alle Zeit bereit, Rechenschaft zu geben von der Hoffnung, die in euch ist. Ja, das ist wichtig, dass wir antworten können. Wenn uns jemand fragt, warum glaubst du eigentlich, dass Gott drei ist und dann doch einer? Wenn du nur sagst, ich habe drüber gebetet und hatte Frieden, dann ist es gut. Ja, ist gut, dass du Frieden hast. Aber es ist auch gut, wenn du gute Antworten hast für diesen Menschen, der dich nicht nur foppen will, sondern der wirklich Fragen hat. Ja, und es ist gut zu wissen, warum Jesus Gott ist. Es ist gut zu wissen, warum Gott der Schöpfer ist. Es ist gut zu wissen, warum wir aus Gnade errettet sind, nicht durch unsere Werke und so weiter. Es ist gut, da auch argumentativ bestehen zu können. Aber Paulus macht das hier überhaupt nicht. Er macht etwas ganz anderes. Gegen all das, was da unterwegs war, stellt er nur eins. Nein, er stellt dagegen nur einen, Christus. Und er sagt, okay, schaut euch das alles an, was da gelehrt wird, und jetzt schaut euch Christus an. Christus ist alles. Christus ist alles, was wir brauchen. Und wenn wir Christus haben, dann ist für diesen Müll gar kein Platz mehr. Das ist eigentlich die Logik von Paulus hier. Also Apologetik ist wertvoll, aber man kann sich verrennen. Ich habe Gespräche geführt mit jemandem, aus einer christlichen Familie kam, und er wusste bestens Bescheid, hatte viel im Internet rumgestöbert, über alle möglichen Diskussionen, wollte wissen, was die griechische Textgrundlage meiner Bibelübersetzung ist, ob das dann auch alles richtig ist, und alle möglichen, er kannte sich mit Schöpfung und Evolution und Kreationismus aus und hat da irgendwelche Texte geschrieben. Und ich habe mit ihm ein bisschen gesprochen, habe gemerkt, er hat keine Heilsgewissheit. Er weiß nicht, dass ihm vergeben ist. Und inzwischen ist er ganz von Jesus weggedriftet und postet seltsame Sachen irgendwo online, und es tut mir in der Seele weh. Ja, der war in den Diskussionen voll dabei, aber der war nicht bei Christus. Christus ist alles, was wir brauchen. Ich habe versucht, dann dieses Gespräch dahin zu lenken. Habe meine Bibel aufgeschlagen und gesagt, ja, aber Gottes Wort sagt dir, ja, was ist denn da die Textgrundlage? Ist das Textus Receptus? Oder, Christus ist alles, was wir brauchen. Und in diesen paar Versen hier kommt in 8 Versen 8-mal in ihm, mit ihm, durch ihn. In ihm ist es. In ihm sind wir beschenkt. Und lass uns das anschauen. In Christus ist die Fülle Gottes. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Mit wem haben wir es zu tun, wenn wir es mit Jesus zu tun haben? Wir haben es mit Gott selbst zu tun. Jesus erscheint seinen Jüngern und sie fallen vor ihm nieder. Sie beten ihn an. Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt nicht, wie kannst du nur sowas sagen? Sondern er empfängt die Anbetung. Er ist, wie wir bekannt haben im Ostergottesdienst, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Gezeugt, nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater. Jesus ist Gott. Und wenn wir durch Christus, mit Christus, in Christus Zugang zu Gott selbst haben, wenn uns in Christus Gott selbst begegnet, was brauchen wir dann sonst noch? Was fehlt uns dann noch? Warum brauche ich dann noch irgendeinen anderen Mittler? Ob das die Jungfrau Maria ist oder ob das ein Priester oder ein Apostel ist oder irgendein Heilungsmensch, der mir unbedingt jetzt die Hände auflegen muss. Warum soll ich die unteren Instanzen bemühen, wenn ich direkten Zugang zum Chef haben kann? Ja, da schlage ich mich nicht mit dem Pförtner rum. Ich kann direkt zum Herrn gehen. Wir haben Zugang zu Christus und in Christus Zugang zur Gottheit in ihrer ganzen Fülle. Und in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Gott ist nicht nur mal ab und zu da, sondern er ist voll da. In Christus sehen wir Gott und in ihm ist sie leibhaftig. Das ist dieses Wunder, was wir an Weihnachten besonders feiern. Gott kommt in diese Welt. Gott wird Mensch. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er kommt in unsere fassbare, greifbare Realität. Und dieses Wunder können wir bestaunen, anbeten, durchdringen, immer wieder auch gedanklich da versuchen uns dran. Da hast du die Leute, die sagen, ja, er war gar nicht richtig Gott. Da hast du die Leute, die sagen, ja, er ist gar nicht richtig Mensch geworden. Aber die Bibel bekennt, er ist beides. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm leibhaftig. Und für uns, was heißt das für uns? Paulus sagt, an dieser Fülle, der ganzen Fülle Gottes, habt ihr Teil in ihm. Ihr habt einen Teil daran. Die gehört euch auch. In Christus. Wörtlich, ihr seid in ihm Erfüllte. Ihr seid erfüllt mit dieser Fülle der Gottheit. Das heißt nicht, dass du Gott bist. Ja, falls du auf Ideen kommst, sind hier viele liebe Geschwister, die dich da korrigieren können. Aber es heißt doch, die Gegenwart Gottes hat in dich Einzug gehalten. Das hatten wir vor einer Weile im 1. Kapitel. Das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten. Nun aber ist es offenbart. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus lebt in dir. Christus lebt in dir. In Christus wohnt Gott dauerhaft in dir. Jetzt die spannende Frage, kleines Quiz, für wen gilt das? Antwort A, für auserwählte Heilige, von denen es heute leider nur wenige gibt. Antwort B, für Christen, solange sie nicht durch Sünde den Geist betrüben. Antwort C, für Christen, die in besonderem Maß Befreiung, Reinigung erfahren haben, eine besondere Salbung. Oder D, für jeden wiedergeborenen Christen. Bitte? D, soll ich das einloggen? Ja. Ja, natürlich. Paulus sagt, dass der Gemeinde, in ihm habt ihr Anteil an dieser Fülle. Und das sagt er nicht nur dieser Gemeinde, weil die besonders heilig war, sondern das sagt Gottes Wort uns durch die Bank. Auch da, wo es um Gemeinden geht, wo alles drunter und drüber ging, wo Chaos war, wie in Korinth. Bleibt das bestehen. In ihm. Christus ist in euch. Christus lebt in jedem, nicht in jedem Menschen, aber in jedem, der Christus als Herrn angenommen hat. In jedem, der zu ihm gehört. Also ihr seid Erfüllte. Ihr müsst euch nicht dafür abstrampeln irgendwie. Gott wohnt in euren Herzen, seitdem er euch neues Leben geschenkt hat. Und wenn mir alles zu viel wird, darf ich wissen, ich muss es nicht schaffen. Ich muss es nicht schaffen. Der lebendige Gott lebt in mir mit seinen Möglichkeiten. Und seine Möglichkeiten in mir, durch mich sind unbegrenzt. Nochmal, das heißt nicht, dass ich jetzt allwissend bin und an mehreren Orten gleichzeitig sein kann. Manche probieren das. Aber das heißt mit Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und das macht mich dann nicht passiv, sondern er macht alles, sondern das macht mich gerade aktiv. Jetzt will ich mich auf den Weg machen und Gott dienen mit dem, was er mir gegeben hat. Und das schützt mich vor falschen Lehren. Ja, also wenn Christus in mir lebt, ich habe schon gesagt, was soll ich mich dann mit irgendwelchen hergelaufenen Lichtwesen abgeben? Ja, da ist ja der Erzengel sonst wer erschienen. Ja, schön. Aber Christus lebt in mir. Ja, wir lassen uns da zu sehr auch beeindrucken, von wenn Leute irgendwelche Wahnsinns-Stories erzählen. Das kann ja auch ermutigend sein im Einzelfall, kommt immer drauf. Aber letztlich ist dann die Frage, was kommt denn dabei raus? Was hat denn der Engel gesagt? Und wenn er irgendeinen Quatsch erzählt hat, dann war es wohl doch kein Erzengel. Oder zumindest keiner mehr, der noch im Amt ist. Also, wenn Christus in mir lebt, was soll ich mich an Menschen hängen? Warum soll ich mich abhängig machen? Das sagt Paulus dann auch. Warum soll ich mich abhängig machen von Dingen, die längst überholt sind? Lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank, wegen eines bestimmten Feiertags, Neumonds oder Sabbats. Es gibt das Heiligkeitsgesetz im Alten Testament. Und das lehrt uns heute, das ist für uns noch wichtig, weil es uns lehrt, wie heilig Gott ist. Aber die Vorschriften, die da gemacht werden, wie man diese Heiligkeit ausdrückt, wie man sich dem Heiligtum nähert, wie man bestimmte Speisen meidet und so, das sind Zeichen. Paulus sagt das, Vers 17, das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen, leibhaftig aber ist es in Christus. Also das sind Dinge, die auf Christus hindeuten. Da braucht man ein Opfer, ein Lamm, ein reines Lamm, was dann geopfert wird. Manchmal sagen uns dann Leute, die sagen, ach, ihr wollt die Bibel wörtlich nehmen, ja, warum macht ihr denn das nicht und das nicht und das nicht, was da im Alten Testament steht? Ja, weil Christus es getan hat, weil Christus dieses Lamm geworden ist und wir keins mehr brauchen. Also, in Christus ist die Fülle Gottes und wir haben Anteil an dieser Fülle. Halleluja. Dann geht es weiter. In Christus ist neues Leben. Ist möglich, dass die Irrlehrer da in Kolosse gesagt haben, ihr müsst euch alle, also die Männer, beschneiden lassen. Und Paulus sagt, wenn ihr zu Christus gehört, seid ihr schon beschnitten. In Christus seid ihr beschnitten. Und das ist dieses für uns etwas eigenartige Zeichen, dass die Vorhaut abgeschnitten wurde. Das war ein Zeichen dafür, du gehörst zu dem Volk. Du gehörst zu Gottes Volk. Gott hat mit dir einen Bund geschlossen. Aber seit Ostern passiert das eben nicht mehr mit einem Messer, sondern durch Christus. Er schneidet nicht nur ein Stückchen Fleisch ab, sondern er nimmt das ganze Fleisch, unser ganzes selbstsüchtiges Wesen, den alten Menschen, mit in seinen Tod ans Kreuz. Deshalb spricht Paulus hier von einer Beschneidung des Fleisches. Als ihr euer fleischliches Wesen ablegtet, in der Beschneidung durch Christus. Und der Ort, wo das geschieht, sagt Paulus dann weiter, ist die Taufe. In der Taufe drücken wir aus, wir sind mit Jesus ins Grab gelegt, tauchen ein ins Wasser, begraben und mit Jesus stehen wir auf zu einem neuen Leben. Ja, in Römer 6 wird das ausführlicher dargestellt. Wir haben Anteil an seinem Sterben in der Taufe. Wir haben Anteil an seinem Leben. Und das ist der Ort, wo er uns das schenken will. Also es geht nicht nur darum, dass irgendwie das veranschaulicht wird aus pädagogischen Gründen, sondern ich darf wissen, wenn ich getauft bin, da hat Gott mit mir seinen Bund geschlossen. Da bin ich mit ihm, mit Christus begraben. Da bin ich mit ihm auferweckt. Was sagt Paulus? Ihr seid begraben worden, ihr seid auch auferstanden durch den Glauben. Das ist was, was schon geschehen ist. Natürlich gehen wir auf die Auferstehung des Leibes zu. Aber diese geistliche Auferstehung zu einem neuen Leben ist uns hier geschenkt. Und das Neue Testament sagt, der Ort dafür ist die Taufe. Natürlich nicht durch den Ritus, natürlich nicht einfach, weil da einer Wasser nimmt, sondern durch den Glauben. Durch den Glauben. Und die Taufe empfängst du im Glauben. Und natürlich gibt es Menschen, die glauben und nicht diese Taufe empfangen haben. Und die sind genauso in Christus. Aber der Ort, den das Neue Testament vorsieht, ist eigentlich die Taufe. Und was anderes als Taufe von Glaubenden ist im Neuen Testament nirgends gedacht. Und das ist ganz spannend, wenn wir diskutieren dann, ja, was muss denn vorher sein und wann kommt der Heilige Geist und wann kommt das? Und wenn wir das im Neuen Testament lesen, ist das alles ein Vorgang. Also die tun, ja, es geht ihnen durchs Herz in Apostelgeschichte 2 und sie fragen, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun an Pfingsten? Und dann sagt Petrus, tut Buße, ein jeder von euch lasse sich taufen, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes und am selben Tag wurden hinzugetan zur Gemeinde so und so viele. Also in einem Vorgang sind sie getauft worden, haben den Geist empfangen, sind Teil der Gemeinde geworden, ganz selbstverständlich. Und bei uns sind dann manchmal irgendwie 15 Jahre dazwischen und dann kriegen wir das nicht mehr auf die Reihe. Ja, ich war aber doch schon bekehrt, aber noch nicht getauft und so weiter. Wie funktioniert denn das? Und da müssen wir uns nicht das Gehirn verrenken. Einfach sehen, Gottes Wort bindet das hier dran und lädt ein. Und lädt ein, die Taufe zu empfangen, wenn du sie noch nicht empfangen hast. Dann erübrigt sich auch dann die Diskussion. Und das Kostbare darin ist, dass es etwas ist, was Gott tut. Wir sind manchmal in unseren evangelikalen Kreisen sehr bei dem, was wir tun. Ja, du musst dich hingeben. Du musst Jesus dein Leben geben. Du musst glauben, du musst dich bekehren. Und ich weiß noch, da am so und so vielten bin ich am 26. Oktober 1991 im Grundkurs des Glaubens bin ich nach vorne gegangen und habe Jesus mein Leben übergeben. Ja, wunderbar. Es ist ein Geschenk. Aber ich mache mich nicht abhängig von meiner Stimmung. Am nächsten Tag denke ich, was war denn das eigentlich? Was habe ich denn da gemacht? Die Taufe sagt, Gott schließt einen Bund mit dir und beschenkt dich darin. Okay, wir wollen im Frühjahr noch oder im Frühsommer eine Taufe haben. Es wird im nächsten Taufseminar geben. Herzliche Einladung, dabei zu sein. Ihr wisst, dass auch Menschen, die sagen, meine Babytaufe ist für mich bindend von meinem Gewissen her, das ist meine Taufe, sagen wir sehen das theologisch anders, aber du bist hier willkommen, du kannst hier Mitglied sein, kannst hier mitleben, mitarbeiten, alles. Aber herzliche Einladung zum Taufseminar. Okay. Also allen Glaubenden sagt Paulus, das ist geschehen. Ihr wurdet begraben, ihr seid auferstanden, ihr seid mit ihm lebendig gemacht zu einem neuen Leben. Wenn ich in mich reingucke, wenn ich gucke, wie fühle ich mich denn, da denke ich oft, okay, ich brauche Neubelebung. Aber hier sagt Paulus, nicht streck dich danach aus, vielleicht klappt es irgendwann, dass du dieses neue Leben kriegst. sondern er hat es dir schon geschenkt. Du hast neues Leben in Christus und es ist dann eine tägliche Herausforderung, in diesem Leben zu wandeln, um dieses alte Wort zu gebrauchen. Das heißt wörtlich wirklich so hin und her gehen, also mein Leben zu führen in der Verbindung mit Christus. Ich kann mich da fallen lassen, ich kann wieder versuchen, mein eigenes Ding zu drehen und unter meinen Möglichkeiten bleiben. Die Freiheit lässt mir Jesus. Aber er hat mir dieses Leben gegeben, damit ich darin lebe. Wir haben in Christus neues Leben. Und da müssen wir nicht mehr von Guru zu Guru und von Meister zu Meister laufen. Okay, in Christus ist Vergebung der Sünden. Was war mit dem alten Leben? Das alte Leben ist getötet am Kreuz, in der Taufe, sagt Paulus. Aber Paulus sagt, eigentlich war das gar kein Leben. Ihr, Vers 13, ihr wart tot in den Sünden. Ihr wart tot. Vielleicht hast du dich nicht tot gefühlt. Ja, du warst ganz munter. Aber du warst getrennt von Gott. Und das ist geistlicher Tod. Jetzt seid ihr mit ihm lebendig gemacht. Und das gilt auch an Tagen, wo du dich nicht so lebendig fühlst. Nochmal, unsere Gefühle sind eine schöne Sache und ein Geschenk von Gott, aber an denen dürfen wir uns hier nicht orientieren. Sondern wir müssen hören, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und er sagt, wenn du zu Christus gehörst, bist du lebendig gemacht mit ihm. Du warst tot und jetzt lebst du. Er hat es getan. Und als Jesus ans Kreuz gegangen ist, da hat er deine Schuld mitgenommen. Deine Schuld, die dich von ihm getrennt hat, und er hat sie ans Kreuz genagelt. Er hat deinen, das ist nicht meine Sünde, sondern das ist mein Predigtmanuskript, aber er hat deine Schuld mit ans Kreuz genommen, als er ans Kreuz gegangen ist. Er hat sie von dir weggenommen. Manchmal erleben wir Buße so, ich denke über meine Sünde nach und ich leide darunter und ich ärgere mich über mich selbst. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die auch nötig sind. Und dann bringe ich sie auch Jesus und sage, guck mal, Jesus, wie schrecklich. Und dann nehme ich sie wieder mit. Und nächstes Mal komme ich wieder mit der gleichen Sünde. Und dann stelle ich sie mir vielleicht irgendwie auf den Schreibtisch, damit ich immer dran denke und nicht so hochmütig werde. Jesus sagt, gib mir das. Gib mir diese Schuld. Und er nimmt sie von uns, den Schuldschein, sagt Paulus, und heftet sie ans Kreuz. Und er hat es getragen, er hat es von dir weggenommen. Du kannst es nicht gleichzeitig behalten und ihm geben. Also wenn, das heißt, alle eure Sorge werft auf ihn, ja? Du kannst nicht werfen und gleichzeitig festhalten. Das funktioniert nicht. Habe ich schon ausprobiert im Sportunterricht früher. Ich bin nicht weit gekommen. Also, er nimmt sie von dir. Er hat es vergeben. Er wird dich deswegen nicht mehr belangen. Die Schuld ist dir erlassen, sie ist Vergangenheit. Wir haben ja gerade den Glaubensgrundkurs Farbwechsel und in diesem Kurs ermutigen wir die Teilnehmer, einen Brief zu schreiben. Es war ein Brief an Jesus. Und in diesem Brief ihre Schuld vor Gott, die sie erkannt haben, aufzuschreiben und sie in diesem Brief Jesus zu bringen. Wir machen dann auch Mut, nicht bei der Schuld stehen zu bleiben, sondern auch ihre Verletzungen, was andere ihnen angetan haben, aufzuschreiben. Auch Ängste und Zweifel können damit rein. Und das alles aufzuschreiben und zu sagen, Jesus, das gebe ich jetzt dir. Und ich bitte dich, mach du mich frei davon. Und wir haben dann den Abschlussgottesdienst, das ist unser Themengottesdienst in 3 Wochen am 22. Mai. Da laden wir sie dann ein, hier vorne am Kreuz ihre Briefe ans Kreuz zu bringen, ans Kreuz zu heften, als ein Ausdruck zu sagen, ich gebe das dir, Jesus. Ich behalte es nicht, ich hefte mir diesen Brief nicht ab und lese ab und zu mal wieder, was ich alles gemacht habe, sondern ich bringe es wirklich dir. Wir verbrennen die dann natürlich hinterher. Also das liest kein Mensch. Aber das ist einfach ein ganz deutlicher Ausdruck davon. Ich bringe es Jesus und ich lade dich ein, dabei zu sein. Also es ist dann nicht exklusiv nur für die Leute aus dem Grundkurs, sondern du kannst das auch nutzen und kannst Dinge, die du Jesus bringen willst, aufschreiben. Du kannst das vorher machen, es wird auch eine Gelegenheit in dem Gottesdienst geben und das einfach auch ans Kreuz zu bringen. Und das ist gut, sich die Dinge auch so von der Seele zu schreiben und dann zu sagen, jetzt gebe ich es dir, Jesus. Er macht dich frei. Er macht dich wirklich frei. Und er spricht dir dann, und ich spreche dann auch stellvertretend für ihn, dir die Vergebung zu. Und wenn du dann morgen wieder ein schlechtes Gewissen wegen der gleichen alten Sache hast von vorgestern, dann darfst du sagen, ja, aber Jesus, du hast mir das vergeben, ich danke dir dafür. Es ist vorbei. Vielleicht gibt es Dinge, die man auch in Ordnung bringen muss, wo man sich auch bei Menschen entschuldigen muss, wo man Dinge wieder gut machen muss, wo das geht. Aber Gott wird dich nicht mehr anklagen. Übrigens auch die Einladung nicht erst in 3 Wochen. Vielleicht ist das einfach ein Punkt für dich, nach diesem Gottesdienst, hier nach vorne zu kommen und einfach irgendwie die Hand auf das Kreuz zu legen. Nicht, weil das ein besonderes Kreuz ist, aber als ein Ausdruck. Ich komme an das Kreuz. Ich gebe dir meine Schuld. Ich danke dir für deine Vergebung. Weißt du das, dass Gott dir in Christus vergeben hat? Alle Sünde, die du vor ihm bekannt hast, wo du um Vergebung gebeten hast, die hat er wirklich vergeben. Die ist weg. Du musst dich deswegen nicht mehr schuldig fühlen. Er hat es von dir genommen. Es ist nicht ein Ausdruck von besonderer Geistlichkeit, sich immer noch dafür zu grämen. Sondern du darfst dich freuen. Du darfst dich freuen über dieser Gnade, über dieser Vergebung. Und alles, was du ihm heute bringst, das wird er dir vergeben. Er hat sich festgelegt. Er hat es versprochen. Er sagt nicht mal gucken, ob es dir auch wirklich so richtig, richtig leid tut und wie die Chancen sind, dass du es nicht wieder machst. Er vergibt gerne. Und nimm doch diese Vergebung heute neu an. Vielleicht kann das ein Punkt sein. Wir haben jetzt dieses Kreuz hier von Karfreitag stehen, greifbar. Komm an das Kreuz. Danke ihm neu für seine Vergebung. Sprich auch Vergebung über anderen aus, ja, die an dir schuldig geworden sind. Das gehört auch dazu. Und was auch dazu gehört, dass du dir selbst vergibst. Ja, du hast was getan. Ja, du glaubst das irgendwie, dass Gott dir vergeben hat. Aber du bist selber mit dir noch böse. Das klingt auch wieder so total demütig und selbstkritisch und so. Aber eigentlich sagst du damit, meine Ansprüche sind höher als die von Gott. Ja? Also Gott nimmt das nicht, ja, der hat das vergeben. Aber ich habe höhere Maßstäbe als Gott. Deshalb kann ich mir das nicht vergeben. Ich weiß, es braucht manchmal Zeit, Dinge loszulassen. Aber überleg mal, wo du dich hinstellst. Stell dich nicht über Gott, stell dich unter ihn. Und nimm seine Gnade an, auch für dich. Und dieser Brief ist eine Form übrigens. Es ist auch immer wieder hilfreich, das zu machen, was die alte Kirche Ohrenbeichte nennt. Haben wir nicht als eine Pflichtgeschichte, aber es kann manchmal wirklich gut sein, vor einem Zeugen Dinge zu bekennen. Das muss kein Pastor oder irgendein geweihter Mensch sein. Es kann einfach ein Mitchrist sein, der ist geweiht. Einfach das vor einem Menschen bekennen. Und der spricht dir Gottes Vergebung zu. Also, Jesus hat die Sünde getragen. Das heißt leider nicht, dass es nun nie mehr Sünde in deinem Leben geben wird. Aber es heißt, dass du nicht mehr tot bist in deinen Sünden. Das heißt, dass du neues Leben empfangen hast und dass du in der Gnade lebst. Dass du aus diesem Raum der Sünde in den Raum der Gnade gewechselt bist. Kolosser 1 heißt es, aus der Macht der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja, du bist jetzt in einem neuen Machtbereich. Und die Sünde, die kommt noch vor, aber du darfst sie dann immer wieder ans Kreuz bringen. Und er verändert dich. Also, du hast ein einmaliges, großes Geschenk bekommen. Die Abwaschung der Sünden. Das ist auch ein Bild in der Taufe. Und du bekommst ein tägliches Geschenk, immer wieder neu. Darfst du Vergebung in Anspruch nehmen. Deshalb lass dir kein schlechtes Gewissen machen aus irgendwelchen Gesetzlichkeiten heraus. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. In Christus ist Vergebung. Und zum Schluss, in Christus ist Sieg über alle Mächte. Ich habe das neulich gesagt, das erste Glaubensbekenntnis war noch ganz kurz. Die wurden dann über die Jahrhunderte immer länger, weil es immer mehr Fragen gab, die dann diskutiert wurden. Das erste war ganz kurz 2 Worte. Kyrios Jesus. Jesus ist Herr. Und das ist eine, das klingt so nett und harmlos, aber das ist eine Kampfansage an alle anderen Herren. An alle anderen Mächte, an alles andere, was ich erheben will. Und Paulus sagt, der Kampf ist entschieden. Es ist nicht mehr ein Ringen, gut gegen böse, mal gucken, wer gewinnt. sondern der Kampf ist entschieden. Das, was wie die größte Niederlage Jesu aussah, da ist sein größter Sieg. Das Kreuz wird vom Ort der Niederlage zum Ort des Triumphs über alle Mächte, die Gott entgegenstehen. Über alle Mächte, die Gott entgegenstehen. Ob das Menschen sind, ob das der Teufel in Person ist, ob das die Macht der Sünde ist. Jesus hat am Kreuz gesiegt. Also am Kreuz hat er den Sieg errungen. Er ist auferstanden, er ist siegreich. Und jetzt heißt es, er hat die Mächte ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Also es war früher halt üblich, da hat der mächtige, der siegreiche Feldherr hat dann seine besiegten Feinde im Schlepp zur Schau geführt, zur Schau gestellt. Da musste dann Vercingetorix oder irgendein besiegter Häuptling halt hinter dem Triumphzug herlaufen in Ketten. Und alle konnten sehen, dieser mächtige Feind ist jetzt nur noch ein armes Würstchen. Vielleicht habt ihr die Bilder noch vor Augen, als Saddam Hussein verhaftet wurde. Da haben sie ihn aus irgendeinem Erdloch gezogen, mit diesem Weihnachtsmannbart und so. Und das war auch kein Zufall, dass diese Bilder dann veröffentlicht wurden. Das war genau die Botschaft. Ob das dann fein ist, ob man das so machen sollte, ist jetzt nicht mein Thema. Aber die Botschaft war, der alle in Angst und Schrecken versetzt hat, der verkriecht sich in irgendwelchen Löchern und er ist besiegt. Also wir leben in einer Zeit, in der der Teufel noch Spielraum hat. Er ist noch aktiv. Jesus, es kommt der Zeitpunkt, wo Jesus ihn endgültig schlagen wird, in den Feuersee werfen wird, der mit ewigem Feuer brennt. Diesen Spielraum, den er jetzt noch hat, den nutzt er aus. Aber er weiß, dass er schon verloren hat und da ist er manchmal schlauer als wir. Ja, wir haben das manchmal nicht so auf dem Schirm, dass der Teufel schon verloren hat. Jesus ist Sieger und er ist heute Sieger. Und wir vergessen das manchmal und lassen uns dann einschüchtern. Aber deshalb meditiert auch Paulus hier nicht darüber, was der Teufel alles tun könnte. Es gibt ja ganze Bücher von Christen und ganze Internetseiten, wo es nur darum geht, was der Teufel alles macht. Was der Teufel alles kann. Das ist alles so schlimm. Also Paulus erinnert uns, Jesus Christus ist der Sieger über alle Macht des Feindes. Wir haben ein Seminar in unserer Bibelschule, wo wir über den Teufel, über dunkle Mächte lernen und wir fangen an mit einem Zitat von einem Schweizer Theologen, Emil Brunner, der gesagt hat, die wichtigste Lehre vom Teufel ist die, dass er durch Jesus Christus besiegt wurde. Wenn du das verstanden hast, ja, dann hast du das Wichtigste verstanden und dann kann man sich mit dem anderen auch noch beschäftigen. Jesus Christus ist der Sieger. In ihm ist alles, was wir brauchen. Am Kreuz hat er ausgerufen: Es ist vollbracht. Amen.